So, lasst uns beten vor der Predigt. Herr Jesus Christus, danke, dass wir so bei dir ankommen dürfen und dass du hier bei uns bist. Du hast verheißen, wo zwei oder drei versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und wir sind mehr. Und wir sind auch noch die, die am Bildschirm dabei sind. Herr, und wir wollen einen Blick auf dich erhaschen und bitten dich so herzlich, dass wir dein Wort verstehen. Dass du es mir gibst, richtig zu sagen und uns allen richtig zu hören im Herzen. Amen. Ihr Lieben, manchmal steht im Hintergrund unseres Denkens ein großes Fragezeichen. Und unser Bauch sagt etwas anderes als unser Kopf. Vor allen Dingen dann, wenn wir am Bett eines schwerkranken Freundes sitzen oder am Grab einer jungen Mutter stehen und nicht weiter wissen. Und alles in uns schreit: Was denkst du dir dabei, Gott? Ich glaube, wir sind immer auf der Pirsch nach Antworten auf die Frage des Leidens in unserem Leben. Und wir suchen in der Bibel. Mit der heutigen Perikope, mit dem angesagten Predigttext, der im Losungsbüchlein steht, machen wir einen Zwischenstopp in dem Buch, das dem Leiden 42 Kapitel gewidmet hat und der Frage des Leidens in Rede und Gegenrede zu Leibe rückt. Und der Protagonist, die Hauptperson, schleudert seine Frage zum Himmel und schreit: Was denkst du dir dabei, Gott? Es geht um Hiob. Und so fängt es an im Buch Hiob im ersten Kapitel. Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob. Er war rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig und sein Lebenswandel war untadelig. Hiob hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Ochsengespanne, 500 Esel und darüber hinaus viele Diener. Von allen Bewohnern des Ostens war Hiob der Reichste. Jedes Jahr luden Hiobs Söhne ihre Brüder und Schwestern an ihrem jeweiligen Geburtstag zu einem großen Fest in ihr Haus ein. Bei dieser Gelegenheit aßen und tranken sie zusammen. Und wenn das Fest vorüber war, ließ Hiob seine Kinder kommen, um sie zu heiligen. Er stand früh morgens auf und brachte für jedes Kind ein Brandopfer dar, denn er sagte sich: Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und Gott insgeheim gelästert. So machte es Hiob jedes Mal. Wenn ich eine Überschrift formulieren sollte, würde ich sagen: Die heile Welt des Mr. Hiob. Er ist reich bis zum Abwinken. Er hat nicht nur alles, sondern er hat alles im Überfluss. Er ist konkurrenzlos reich. Das ist es ja, was uns oft nicht zur Ruhe kommen lässt. Dass da immer noch jemand ist, der noch ein bisschen mehr hat. Also dem geht's ein bisschen besser, der hatte ein bisschen mehr Erfolg, mehr Enkel, er ist noch fitter und noch ein bisschen klüger oder er hält noch bessere Predigten. Zwar nur ein bisschen, aber es tut trotzdem weh. Aber das ist bei Hiob nicht der Fall. Er ist konkurrenzlos reich. Multimilliardär, würden wir heute sagen. Auch im familiären Bereich schlägt er alle Rekorde. 7 Söhne und 3 Töchter. Alle wohlgeraten, im eigenen Haushalt, mit eigenen Häusern und dazu Frieden in der Familie. Man liebt sich, man schätzt sich, man nimmt Anteil, man lädt sich gegenseitig zum Geburtstag ein. Und das ist die heile Welt des Mr. Hiob. Aber natürlich wissen wir, dass es keine heile Welt gibt. Weder in der Vergangenheit, die wir doch so gerne glorifizieren, noch in der Gegenwart. Wenn Hiob auch keine finanziellen Sorgen kennt, so hat er doch welche wegen der Kinder. Und wer kennt das nicht? Weil sie ja vom guten Weg abkommen könnten und Gott im Geheimen lästern oder ihn vergessen oder ihm absagen könnten. Da offenbart sich die Achillesferse der Frommen. Und Hiob ist sehr fromm. Dass sie sich Sorgen machen um Gott und die Beziehung zu ihm, um die Mitmenschen, besonders die Nahestehenden, lieben. Dass sie aus der Gnade fallen könnten. Dass sich das freundliche Antlitz Gottes in was eigentlich verwandelt. Die Kinder könnten vielleicht, Hiobs Sorge bewegt sich im Konditional, in der Möglichkeitsform, und er ergreift Maßnahmen gegen den Fall aller Fälle. Er opfert Sündopfer und Schuldopfer prophylaktisch, sagt man dazu, also vorsichtshalber. Falls der Fall tatsächlich eintreten sollte, wäre da ein Gnadenpolster. Vielleicht. Das Interessante ist, so ein Opfer gibt es gar nicht. Im ganzen Gesetz des Mose taucht das an keiner Stelle auf. Das ist einfach nicht vorgesehen. Stellt euch einmal vor, ein Ehemann kommt zu seiner Frau und sagt, falls ich dich in Zukunft je ärgern sollte oder hinter deinem Rücken böse über dich reden oder noch Schlimmeres tun, hier ist ein Strauß Rosen, es ist nicht so gemeint. Was meint ihr, was die Frau wohl sagen wird? Aber wir wollen es Hiob nicht ankreiden. Er ist ja nicht dumm. Er kennt die Abgründe des menschlichen Herzens. Und vielleicht aus dieser Ahnung heraus opfert er vorausschauend sozusagen und ahnt gleichzeitig nicht, dass das, was er für seine Kinder fürchtet, seine eigene Versuchung werden wird, Gott abzusagen. Ich lese weiter. Eines Tages erschienen nämlich die Engel vor dem Herrn und mit ihm kam auch der Satan. Woher kommst du? Fragte der Herr den Satan. Der Satan antwortete dem Herrn, ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen. Da fragte der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch einen Grund dazu. Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt, und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt, dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Wir werden also überraschend Zeugen eines Dramas. Und wie im Theater wird der Vorhang rauschend und weit vor uns aufgezogen und vor unseren erstaunten Augen teilt sich die Bühne nicht in rechts und links, sondern in oben und unten. Unten glänzt Hiob durch seine Gesinnung und durch seinen guten Lebenswandel. Und oben freut sich Gott der Herr, in seiner Herrlichkeit an seinem vorbildlichen Menschenkind. Und in all den Wohlklang und die Freudenfeier im Himmel würden wir ja von Herzen gern einstimmen, wenn da nicht die mäklige, schleimige, ölig-devote Stimme des unsteten Geistes Satan wäre, die sich unwillkürlich ins Bewusstsein drängt und seine aberwitzigen Anschuldigungen vor Gottes Thron ausspuckt. Gottesfürchtig ist er wohl. Er hat ja auch einen Grund dazu. Hat er doch nur Glück. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt. Sein Reichtum wächst und er tut nicht mal etwas dafür. Ist es umsonst, dass er fromm ist? Mitnichten. Wende dich einmal gegen ihn, nimm ihm alles weg. Was gilt's? Er wird dir fluchen. Und ganz plötzlich ist es still im Himmel. Wie auf einer Feier, wenn jemand so nebenbei nur für ein paar Eingeweihte einen bösen Satz fallen lässt über den Gastgeber, aber alle haben das gehört und drehen sich plötzlich nach dem Redner um. Der Vorwurf ist die Liebe, der Glaube und die Treue Hiobs, und zwar, dass Liebe, Glaube und Treue zu Gott nur ein Echo sind auf die Wohltaten, auf Glück und Reichtum, Frieden und Gesundheit. Das ist ja die Anklage, die uns ebenfalls trifft. Ob wir auch glauben und Gott, unseren Vater, lieben, wenn es umsonst ist. Sprich, ohne all die guten Dinge. Würden wir ihn auch anbeten, wenn wir im Dunkeln säßen, blind wären, geschlagen von Koliken, von Schulden und von Verlusten aller Art? Geht es uns um Gott oder um sein Konto und die regelmäßigen und üppigen Geschenke, die er uns Macht und die bei uns Jubel und Lobpreis auslösen? Hier stocken wir vermutlich und unsere Augen richten sich nach innen und wir fragen uns betreten, wie weit ist es eigentlich her mit meiner Liebe? Und so geht die Geschichte weiter. Eines Tages traf ein Bote bei Hiob ein und überbrachte ihm folgende Nachricht. Deine Ochsen waren beim Pflügen und die Esel weideten daneben, als die Sabäer uns plötzlich überfielen. Sie raubten uns die Tiere und töteten die Knechte. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Und während der Mann noch sprach, kam ein anderer Bote und sagte, ein Blitz hat eingeschlagen und hat deine Schafe und ihre Hirten vernichtet. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Der Mann hatte noch nicht ausgeredet, als der dritte Bote eintraf und berichtete, drei Räuberbanden von den Chaldäern haben deine Kamele gestohlen und deine Knechte umgebracht. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch redete, folgte ein weiterer Bote mit einer Nachricht, deine Söhne und Töchter haben im Haus ihres ältesten Bruders ein Fest gefeiert. Plötzlich kam ein heftiger Wüstensturm auf und traf das Gebäude mit voller Wucht. Es stürzte ein und hat alle deine Kinder unter sich begraben. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider, erschor sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott und sagte nichts Ungehöriges. Wenn dies kein kunstvoll inszeniertes Bühnenstück ist, ein Auftakt, um die nächsten 40 Kapitel einzuleiten, dann ist es absolut erschreckend, weil hier so furchtbar gelitten wird, so Unsagbares durchgemacht. Mich graust es vor solchen Hiobsbotschaften und vor der dumpfen Ahnung, dass ein Unglück selten allein kommt. Das sind Sprichworte aus dem Buch Hiob genommen. Es würde uns ja auch nicht helfen, wenn wir das Buch Hiob zu einer Dichtung erklären würden, obwohl es unglaublich kunstvoll ist. Oder wenn wir sagen würden, es ist einfach ein Märchen, das man sich erzählt hat. Denn tausendfach kommen solche Grausamkeiten in unserer Welt vor. Dass Firmen in den Abgrund taumeln, das Kapital verbrannt wird, das Glück fliegt davon wie ein Vogel und dass Eltern das Herz zerrissen wird beim Anblick ihrer toten Kinder. Absolut erschreckend ist, nein, nicht der Satan, wir wissen ja, dass er ein böser Geist ist. Erschreckend ist das Licht, in dem Gott sich präsentiert. Es gibt ein Buch in der Bibel, habe ich glaube ich schon mal gesagt, das damals nicht für jeden zugänglich war, das Hohelied Salomos. Das durften junge Israelis erst ab dem 30. Lebensjahr lesen, einen Blick da rein werfen. Zu anstößig hat man den Inhalt gefunden. Das war alles zu sexuell. Vielleicht sollte man beim Buch Hiob auch so eine Klausel einbauen. Vielleicht sollte man das Alter aber auf 60 Jahre hinaufschrauben. Zu schwierig und erschütternd scheint mir, wie Gott der Herr hier dargestellt wird. Oder kommt ihr leicht damit zurecht? Haben wir nicht gerade in unseren persönlichen Leiden die Frage auf der Zunge, warum lässt du das zu? Wozu muss ich das tragen? Was ist der Sinn hinter dem Ganzen? Eben das sind ja genau die Fragen, die Hiob auch stellen wird. Was für ein Gott ist das? Ist er ein Spieler? Wenn man das Buch Hiob ganz liest, könnte man meinen, dass Gott sich hier auf eine Wette mit dem Verderber einlässt. Manche Ausleger sagen das auch so. Aber ich glaube, das wäre zu schnell geschossen. Wir haben es hier nicht mit einer Wette zu tun, sondern mit einem Prozess vor dem allerhöchsten Gericht. Gottes Position lautet so: Mein Kind liebt mich, sogar wenn alles zusammenbricht. Des Anklägers Vorwurf dagegen lautet: Hiob liebt dich nur, weil es sich lohnt. Und jetzt muss er den Beweis erbringen. Und das Erschütternde ist, dass Hiob nichts von diesem Prozess weiß. Nicht er hat die Offenbarung, sondern wir sehen diese Szene vor dem Thron Gottes. Für ihn verdunkelt sich der Himmel, wie wir das auch erleben, wenn wir im Leiden sitzen. Und den er geliebt hat, mit dem er im Gebet gesprochen hat, wendet ihm den Rücken zu, verschwindet hinter einer Wolkendecke. Der Himmel ist grau, düster und leer. Bist du noch mein Vater? Tatsächlich kann man Hiobs Namen so übersetzen. Bist du mein Vater? Und damit ist er ja gleichzeitig auch ein Programm über dem ganzen Buch und für unser persönliches, privates Leiden auch. Bist du noch mein Vater? Die Geschichte geht weiter Und es kommt leider noch schlimmer. Da fragte der Herr den Satan: Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Und er hält an seinem Glauben fest, obwohl du mich überredet hast, ihn ohne Grund Leid zuzufügen. Der Satan antwortete dem Herrn: Bisher ist er auch noch mit heiler Haut davon gekommen. Wenn er damit sein Leben retten kann, gibt ein Mensch alles her, was er besitzt. Doch nimm ihm seine Gesundheit und er wird sich bestimmt von dir lossagen. Gut, sagte der Herr zum Satan, mach mit ihm, was du willst. Nur das Leben darfst du ihm nicht nehmen. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn und suchte Hiob von Kopf bis Fuß mit ekelerregenden Geschwüren heim. Daraufhin setzte Hiob sich mitten in die Asche und kratzte sich mit einer Tonscherbe. Seine Frau sagte zu ihm: Willst du etwa immer noch an deiner Frömmigkeit festhalten? Sag dich von Gott los und stirb. Doch er sagte zu ihr: Das ist dummes Geschwätz. Das Gute nehmen wir von Gott an, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Bei all dem kam kein sündiges Wort über seine Lippen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Das sind Worte mit einem ganz großen Goldgehalt. In meiner Bibel sind sie fett gedruckt. Und ich glaube, wir alle ziehen den Hut vor Hiob. Wir applaudieren. Aber wenn wir ehrlich sind, es fällt uns schwer, diese Worte nachzusprechen. Vor allen Dingen taugen sie nicht als dogmatische Lehraussagen, zu denen man Amen sagen muss. Denn diese Worte des Glaubens muss man im Singular sagen. Man kann sie nur persönlich nachsprechen, stammelnd in der Ich-Form. Und sie werden nicht im Katechismus gelehrt, sondern sie kommen aus dem Erleben. Erst dann. Nicht jeder neigt sich so tief wie Hiob und ist so demütig. Schon wegen viel kleinerer Leiden, die wir uns manchmal gegenseitig zufügen, im alltäglichen Miteinander sind wir uns böse und strafen uns mit Verachtung. Da kann das zum Beispiel geschehen, dass ich vergesse, jemanden zu grüßen, weil ich so in Gedanken weggetreten bin. Das passiert bei mir manchmal. Und der andere zweifelt daraufhin meine Liebe zu ihm und unsere Freundschaft an und überhaupt sagt er, es ist keine Liebe in der Gemeinde und ob das Evangelium so stimmt, weiß ich auch nicht. Sowas gibt's. Aber Hiob ist ganz anders. Er hat viel empfangen und dafür dankt er und lobt und dann wird alles weggenommen. Und er schreit und flucht und droht und schmollt nicht, sondern er lobt immer noch Gott und sagt Amen zu seinem Weg. Welche Ausdehnungsmöglichkeiten hat unsere Gottesbeziehung noch vor sich? Ihr Lieben, was lernen wir für die Frage nach dem Leiden aus dieser Einleitung vom Buch Hiob? Erstens, eigentlich müssten wir angespornt werden. Wir müssten stolz sein, weil hier deutlich wird, Gott glaubt an uns. Jawohl, Gott glaubt an uns. Er glaubt nämlich, dass wesentlich mehr in uns steckt, als man bei uns an der Außenseite sehen kann. Und wesentlich mehr in uns steckt, als wir selber bei uns vermuten würden. Gott vertraut uns. Ist das nicht ein Ritterschlag? Das Zweite. Wir denken natürlich an Jesus, obwohl er in der ganzen Geschichte nicht vorkommt. Logisch, es ist ja auch das Alte Testament. Aber wir erinnern uns an sein Kreuz und Leiden. Er hat dasselbe durchgemacht wie Hiob. Und er hat in Gethsemane gesagt, dein Wille geschehe. Und er hat noch mehr gelitten. Er hat sich selbst sogar als Opfer für unsere Sünden gegeben. Nicht, weil wir eventuell oder vielleicht einmal gesündigt haben könnten, sondern weil wir alle mannigfaltig sündigen und fehlgehen und nichts haben, womit wir uns entschuldigen könnten. Für jeden, der sich an Jesus hält, ist die Frage nach dem Leiden und nach dem Tod und dem Danach, die für Hiob noch ungelöst ist, eigentlich klar. Wir sind nicht mehr auf unsere hier kurze Lebensspanne reduziert. Wir werden am Ende immer in das freundliche Antlitz Gottes schauen, egal wie schlimm unser Hier und Heute ist. Und das Dritte ist bestürzend direkt und auch noch ohne Antwort bleibt die Frage, ob wir Gott lieben, wenn es umsonst ist. Ob wir uns für seine Sache interessieren und einsetzen, wenn kein Segen im Schlepptau kommt. Also ich muss euch sagen, ich kann nicht für mich garantieren. Aber ich bete dann stammelnd die Worte aus Psalm 73. Ich spreche sie dem Psalmisten nach. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all